Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 12: Problemlösen. Grundlegende Konzepte. Ein Beispiel: Houston, wir haben ein Problem. Beim Start der Raumfähre Discovery am 26.07.2005 zeigten Filmaufnahmen der mehr als 100 Überwachungskameras, dass kurz nach dem Start mehrere Kacheln von der Isolierung des Außentanks abgefallen waren. Diese Kacheln schützen die Raumfähre im Wiedereintritt in die Atmosphäre vor drohender Überhitzung. Am 01.02.2003 hatte ein ähnlicher Schaden zum Verglühen der Columbia und damit zum Tod der 7 Besatzungsmitglieder vor laufenden Kameras geführt. Diesmal konnte der Schaden durch eine erstmals im All vorgenommene Reparatur behoben und damit die lebensbedrohliche Situation abgewendet werden. Beispiel Ende. Probleme wie das eingangs geschilderte sind nicht alltäglich. Lebensbedrohliche Situationen wie die der Raumfähre zeigen in spektakulärer Weise, was es heißt, ein Problem zu haben. Ein Ziel zu verfolgen, in Klammern in diesem Fall die Mission zu erledigen und wieder lebend zur Erde zurückzukehren, um plötzlich nicht zu wissen, ob und wie man dieses Ziel erreichen kann, weil ein Hindernis vorliegt bzw. eine Störung eingetreten ist, die die Zielerreichung in Frage stellt. Problemlösendes Denken stellt eine der höchsten Formen geistiger Aktivität dar, die wir kennen. Die aus dieser Aktivität resultierenden Problemlösungen nicht nur auf der individuellen, sondern auch auf der kulturellen Ebene, in Klammern, zum Beispiel in Form von Sprache, Schrift und Zahlsystem, haben ganz wesentlich zum Erfolg, in Klammern und damit Überleben, der Spezies Mensch beigetragen. Bis heute kennen wir keine anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die in vergleichbarer Weise ihr Leben durch planvolles Handeln und problemlösendes Denken formen und gestalten. Damit diese Einschätzung nicht als Ausdruck eines ungehemmten Fortschrittsoptimismus missverstanden wird, soll gleich hinzugefügt werden, dass wir diesem Denken auch zugleich das größte Vernichtungspotenzial verdanken, das eine Spezies wohl jemals erzeugt hat. In diesem einführenden Kapitel wird das Konzept des Problemlösens erörtert. Zugleich soll diese psychische Aktivität abgegrenzt werden von ähnlichen Prozessen, um die Spezifik des Problemlösens sichtbar werden zu lassen. Kennzeichnend für Problemlösen ist ein bestimmter zeitlicher Verlauf dieses Prozesses. Daher geht es im Weiteren auch um Phasen des Problemlösens, die zu unterscheiden sind. Schließlich sind Differenzierungen hinsichtlich der Art von Problemen vorzunehmen. Nicht alle Probleme weisen die gleichen Eigenschaften auf. Abschnitt 12.1: Gegenstandsbestimmung und Abgrenzung. Der Eingangstext macht deutlich, dass die Besonderheit des Kachelproblems der Discovery darin bestand, dass nie zuvor eine derartige Reparatur während einer Mission vorgenommen wurde. Ein Problem hat man offensichtlich dann, wenn keine Routine zur Beseitigung einer Störung im Handlungsablauf verfügbar ist. Folgende Merkmale charakterisieren also ein Problem. Erstens, es liegt ein Ziel vor, dessen angestrebte Erreichung in Frage steht. Zweitens, das dem Ziel im Weg stehende Hindernis lässt sich nicht mittels Routineaktivitäten beseitigen, sondern erfordert Nachdenken. Definition: Problemlösen bedeutet das Beseitigen eines Hindernisses oder das Schließen einer Lücke in einem Handlungsplan durch bewusste kognitive Aktivitäten, die das Erreichen eines beabsichtigten Ziels möglich machen sollen. Definition Ende. Dieses Verständnis von Problemen nimmt Bezug auf die Ziele eines handelnden Organismus. Damit wird klar, dass der Träger eines Problems über Bewusstsein verfügen muss und Ziele verfolgt. Ein Auto zum Beispiel kann keine Probleme haben, die es lösen müsste. Der Automobilist aber, der das Auto zum Zwecke einer Einkaufsfahrt nutzen will, kann sehr wohl damit ein Problem haben. Es lohnt sich, die zwei eben genannten Aspekte, die ein Problem ausmachen, genauer anzusehen. Abschnitt Nichterreichung eines angestrebten Ziels. Der erste Aspekt, die mögliche Nichterreichung eines angestrebten Ziels, betont die Rolle der Motivation wie auch der Emotion beim Problemlösen. Wenn das Ziel, dessen Erreichung fraglich ist, keine große Bedeutung für den Problemlöser hat, in Klammern, zum Beispiel benötige ich für das schicke Seepferdchen, das meine Badehose zieren soll, den Nachweis über 25 Meter tauchen, was mir sehr schwer fällt, ist keine hohe Motivation zur Beseitigung des Hindernisses vorhanden, in Klammern, Low-Stake-Problem. Und vielleicht verzichtet man angesichts des Hindernisses gar auf die Zielerreichung. Das drohende Scheitern eines Ziels im Falle der Discovery, in Klammern, High-Stake-Problem, macht dagegen die Mobilisierung aller Kräfte verständlich und würde im Fall des Scheiterns die hohe Frustration erklären, die bei misslungener Problemlösung zu beobachten gewesen wäre. Genauso ist daraus die große Freude über den Erfolg der Problemlösung abzuleiten. Kleine, weniger wichtige Problemlösungen machen eben auch weniger Freude und lösen weniger intensive Emotionen aus als große. Exkurs: Unterschiedliche Probleme und Problembearbeitungen. Die Probleme, denen wir begegnen, sind sehr unterschiedlich. Sie lassen sich nach einer Vielzahl von Kriterien sortieren. Zum Beispiel nach dem Inhaltsbereich, dem sie entstammen, in Klammern Physikprobleme sind anders geartet als politische Probleme, dem zeitlichen Aspekt, in Klammern ein gerade nicht funktionierendes Auto im Unterschied zu einem Lebensproblem, der sozialen Dimension, in Klammern geht es um Sachen oder Menschen und so weiter. Je mehr Ich-Bezug ein Problem hat, umso motivierter sind Personen bei ihrem Versuch der Problemlösung. Tatsächlich gibt es nicht nur Unterschiede in den Problemen, sondern auch solche in der Problembearbeitung. Für die Lösung bestimmter Probleme braucht man großes Vorwissen, über das etwa im Fall der Poincaré-Vermutung, in Klammern, einem der größten und bedeutendsten Probleme in der Topologie, einem Zweig der Mathematik, nur wenige Personen verfügen. Selbst wenn man das Problem verstanden hätte, wären einem die zur Lösung notwendigen Hilfsmittel wohl mangels mathematischen Wissens nicht verfügbar. Aber auch unter den Personen, die über das dazu nötige Wissen verfügen, sind nicht alle gleichermaßen motiviert, sich an einen Lösungsversuch heranzuwagen. Exkurs Ende. Abschnitt: Fehlen von Routinelösungen. Der zweite Aspekt einer Problemsituation, keine Routineaktivitäten verfügbar, betont den kreativen und konstruktiven Charakter eines Problems. Es geht nicht um die immer bessere Ausführung einer Handlung, die man schon viele Male vollzogen hat, sondern es geht um eine neuartige Kombination von Aktivitäten, die möglicherweise zum allerersten Mal in dieser Form erfolgt. Diese Nicht-Automatizität bedeutet damit zugleich das Vorliegen eines deliberativen, willentlichen Prozesses. Problemlösen erfordert damit Aufmerksamkeit und die bewusste Steuerung und Kontrolle kognitiver Aktivitäten. Problemlösen erfordert problemlösendes Denken. Die Nähe zu kreativen Prozessen ist überall dort erkennbar, wo wirklich neuartige Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Über die Kriterien kreativer Produkte gibt nachfolgender Exkurs Auskunft. Exkurs: Kreative Produkte, neu und nützlich. Dass beim Problemlösen kreatives Denken notwendiger Bestandteil ist, dürfte verständlich sein, wenn man den Nicht-Routine-Charakter betont. Allerdings ist gerade die Beschäftigung der Psychologie mit der Kreativität ein schwieriges Unterfangen, das bereits mit der Definition von Kreativität beginnt, wonach kreative Produkte, in Klammern also die Ergebnisse eines kreativen Prozesses, vor allem neu und nützlich sein sollen. Die Neuigkeit kann subjektiv gegeben sein, in Klammern, ich habe eben das Rad erfunden. Aber der historisch-objektive Maßstab ist natürlich letztendlich entscheidend. Und über die Nützlichkeit kann man trefflich streiten. Wer die Neuigkeiten auf den jährlichen Erfindermessen kritisch betrachtet, mag zu dem Schluss kommen, dass eine ganze Reihe angeblich nützlicher Produkte, wie zum Beispiel eine elektrische Toilettenbürste mit Rechts- und Linkslauf sowie zuschaltbarer Beleuchtung, nicht wirklich nützlich sind, weil das gelöste Problem kein wirkliches Problem ist. Dagegen ist die Erfindung der Solarzelle ein wirklich nützlicher Schritt gewesen, da ein wichtiges Problem ein Stück näher an eine Lösung herangebracht werden konnte. Problemlösendes Denken ist eine Spielart des Denkens unter mehreren Varianten. Urteilendes Denken, bei dem verschiedene Alternativen gegeneinander abgewogen werden. Schlussfolgerndes Denken, das sich auf die wahrheitserhaltene, in Klammern, deduktive Ableitung logischer Schlüsse bezieht. Induktives Denken, bei dem es um die ungewisse Abschätzung von zukünftigen Ereignissen auf der Basis bisheriger Erfahrungen und Kenntnisse geht. Kreatives Denken, bei dem es um die Erschaffung neuer Inhalte geht. All diese Akzentuierungen betonen im Grunde den Handlungsbezug menschlichen Denkens. Man hat bestimmte Ziele und Aufgaben zu erfüllen, die nur durch Nachdenken zu erreichen sind. Das problemlösende Denken hat die Aufgabe, uns über Hindernisse hinweg zu helfen und einen möglichst reibungslosen Handlungsvollzug zu ermöglichen. In welchem Verhältnis steht Problemlösen zum Entscheiden? Entscheidungsforschung befasst sich mit der Frage, welche Prozesse zu einer bestimmten Entscheidung führen. Problemlösen, in Klammern insbesondere in Bezug auf das Lösen komplexer Probleme, dagegen befasst sich mit Serien von zielorientierten Entscheidungen in einem größeren Kontext. Problemlösen lässt sich somit als eine Serie von Entscheidungen rekonstruieren, enthält aber zusätzliche Komponenten wie zum Beispiel die Identifikation eines Problems, die Antizipation von Handlungsfolgen oder das Reflektieren über Strategien. Problemlösen ist dem Erreichen von Handlungszielen untergeordnet. Ein Beispiel. Ob man beim Radfahren einen Sturzhelm trägt oder nicht, hat nichts mit einem Problem zu tun, das zu lösen ist, sondern stellt eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung dar, die zum Beispiel auf einem Urteil über Sturzwahrscheinlichkeiten beruht. Wenn man dagegen mit dem Fahrrad fahren möchte und den Schlüssel nicht findet, hat man ein Problem. Abschnitt 12.2. Die handlungssteuernde Funktion von Zielen. Wo kommen Ziele eigentlich her? Diese Frage ist deshalb bedeutsam, weil es ohne Ziele keine Handlungen und damit auch keine Probleme im Handlungsvollzug gäbe. Mit diesem Thema bewegen wir uns in Richtung Motivationspsychologie, woraus ersichtlich wird, dass man Phänomene wie Problemlösen sinnvollerweise nicht isoliert und ohne Bezug auf andere psychische Funktionen betrachten kann. Wir werden dies weiter unten am Beispiel der Emotionen erneut sehen, bleiben jetzt aber zunächst bei der Herkunft von Zielen. In der Motivationspsychologie werden Ziele als vorweggenommene Handlungsfolgen definiert. Definition: Ziele werden als vorweggenommene Handlungsfolgen verstanden, die zu zielführenden Handlungen motivieren und eine Bewertung von Handlungsergebnissen im Lichte der Erwartungen erlauben. Ohne Ziele kommt es nicht zu Handlungen, sondern allenfalls zu Verhalten. Definition Ende. In dieser Definition wird der Begriff der Handlung in bewusstem Gegensatz zu demjenigen des Verhaltens gebraucht. Ganz offensichtlich handelt es sich hierbei um einen fundamental unterschiedlichen Begriffsgebrauch, der im Exkurs Handlung oder Verhalten genauer erläutert wird. Exkurs: Handlung oder Verhalten. Ob man eine bestimmte menschliche Aktivität als Verhalten oder Handlung bezeichnet, ist von größerer Bedeutung, als man auf den ersten Blick denken mag. Auch wenn sich manche Psychologen gerne als Verhaltenswissenschaftler bezeichnen, wird hier eine andere Perspektive bevorzugt, die sich nicht für Verhalten, sondern für Handlungen interessiert. Worin liegt der Unterschied? Ein Organismus verhält sich, solange er lebt. Der Begriff ist damit gleichbedeutend mit Leben und gilt für Tiere, Pflanzen und Menschen gleichermaßen. Gemäß dem Diktum von Paul Watzlawick kann man sich nicht nicht verhalten, egal was man tut oder nicht tut. Man verhält sich als Lebewesen immer in irgendeiner Weise. Handlungen dagegen unterstellen Absichten, in Klammern Intentionen einer Person, die ganz bestimmte Ziele erreichen möchte. Handlungen stellen damit eine positiv definierte Teilmenge des gesamten Verhaltens dar. Und noch etwas. Bloßes Verhalten, in Klammern, wie zum Beispiel Niesen oder Stolpern, ist absichtslos. Dafür wird man nicht zur Verantwortung gezogen. Für bewusstes, planvolles, absichtliches Handeln trägt man die Verantwortung. Exkurs Ende. Die interdisziplinäre Debatte um den freien Willen des Menschen macht die Spannung zwischen Handlung und Verhalten offensichtlich. Während Handlungen qua Definition auf freier Entscheidung beruhen und daher freien Willen implizieren, braucht man diese Annahme nicht, wenn es um Verhalten geht. Die Unterscheidung von, in Klammern, technischen Systemen und, in Klammern, menschlichen Akteuren kann man sich am Beispiel eines Heizungssystems verdeutlichen. Natürlich regelt ein thermostatgesteuertes System die Temperatur in einer Wohnung und reagiert auf Abweichungen vom eingestellten Ist-Wert mit entsprechenden ausgleichenden Regelaktivitäten. Dennoch würde man nicht davon sprechen können, dass der Regler handelt und die Intention verfolgt, den Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten oder schuld daran ist, wenn man im Badezimmer friert. Ein Thermostat handelt nicht und trägt keine Verantwortung. Umgekehrt würde man nicht davon sprechen, dass ein bewusst handelnder Organismus, der etwa ein Beziehungsproblem lösen möchte, auf Ist-Wert-Abweichungen mit Regelaktivitäten antwortet, um den Sollwert befriedigende Beziehung zu erreichen. Ein solcher Mensch handelt vielmehr und verhält sich nicht einfach wie ein Regler. Exkurs Ende. Ziele lassen sich hierarchisch ordnen. Wie Kleinbeck, in Klammern Vergleiche 2006, erläutert, können bei einer Person in einem Wirtschaftsunternehmen etwa die Oberziele Übernahme von Verantwortung, Produktivitätsorientierung und Menschlichkeit vorliegen, die sich wiederum in verschiedene Zielklassen, in Klammern wie zum Beispiel Leistung, Anschluss, Einfluss, Wissenserwerb zerlegen lassen, die ihrerseits in Handlungsziele münden, in Klammern wie zum Beispiel Qualität der Leistung, die schließlich in konkrete Teilziele auf der motorischen oder kognitiven Ebene münden. Auch unsere Gesetzgebung hat ihre Ziele nach Hierarchieprinzipien organisiert. Im Grundgesetz stehen die höchsten Werte wie Menschenwürde und Freiheit an der Spitze. Darunter liegt etwa die speziellere Ebene der Sozialgesetzgebung und zuunterst Verwaltungsvorschriften, die etwa den Bezug von Sozialhilfeleistungen regeln. Was im Grundgesetz als menschenwürdiges Leben verstanden wird, bleibt bewusst unscharf. Erst auf der unteren Ebene kommt es zur Präzisierung einer monatlichen Regelleistung von 342 Euro als dem Betrag, mit dem das Oberziel erreicht werden kann. Problemlösen ist das Überbrücken von Lücken in einem Handlungsplan, die einen Akteur davon abhalten, einen gegebenen Ausgangszustand in einen gewünschten Zielzustand zu überführen. Dazu bedarf es mehrerer Schritte und Entscheidungen auf kognitiver und motorischer Ebene. Wie weiter oben bereits erwähnt, gäbe es ohne Ziele keine Probleme. Nur da, wo ein Ziel formuliert wird, dessen Erreichung nicht mit bereits bekannten Routinen gelingt, wird Problemlösen erforderlich. Überall dort, wo Menschen handeln, Ziele verfolgen, können potenziell Probleme entstehen. Probleme sind nicht gegeben, sondern gemacht. Gemacht durch zielgerichtete Handlungen, die in einer bestimmten Situation nicht weitergeführt werden können. Die Konzepte der Barriere oder der Lücke machen deutlich, dass der direkte Weg vom gegebenen Ausgangspunkt zum angestrebten Ziel bei einem Problem gerade nicht bekannt ist und daher Nachdenken erforderlich wird, um die Lücke im Handlungsplan zu füllen oder die Barriere im Lösungsraum zu überwinden. Die Schärfe des Ziels kann variieren zwischen exakten Kriterien und unscharfen Bedingungen. Well versus ill-defined problems sollten eigentlich präziser well versus ill-defined goals heißen. Bei scharf definierten Zielkriterien ist die Bewertung der Zielerreichung leichter als bei unscharf definierten. Ob man das Ziel des auf dem Mondlandens erreicht hat, ist relativ einfach festzustellen im Vergleich zum Ziel, die Situation im Nahen Osten zu entspannen. Woran will man eine entspannte Nahost-Situation festmachen? Lässt sich das Konzept Situation im Nahen Osten überhaupt klar fassen? Offensichtlich kann bei einem unscharf formulierten Ziel eine große Bandbreite von Ereignissen oder Zuständen als mit dem Ziel kompatibel angesehen werden. Es gibt kein Punktziel wie bei der Mondlandung, sondern einen großen Zielkorridor, der die Bewertung von Maßnahmen problematisch erscheinen lässt. Ist es erstrebenswert, klare und scharfe Ziele zu formulieren? Ja, wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensweisen im Hinblick auf ein gegebenes Ziel zu befördern, etwa im Rahmen sogenannter Zielvereinbarungen am Arbeitsplatz. Nein, wenn es darum geht, komplexe Probleme in ihrer Offenheit und Unbestimmtheit zu belassen, um die kreativen Anteile der problemlösenden Personen zu nutzen. Im Zuge der Förderung wissenschaftlicher Kreativität wäre es unklug, die Produktivität von Wissenschaftlern durch leicht erfassbare Kriterien wie eingeworbene Drittmittel bemessen zu wollen. Wie weiter unten zu zeigen sein wird, ist das Aushalten können von Unbestimmtheit ein Zeichen guten Umgangs mit komplexen Problemen. Abschnitt 12.2.1 Zielkonflikte in polytelischen Situationen. Eines der Kennzeichen komplexer Probleme, die wir noch genauer beschreiben werden, ist deren Polytelie, in Klammern gleich Vielzieligkeit. Polytelische Probleme sind im Unterschied zu monotelischen charakterisiert durch das Vorliegen mehrerer Ziele, die simultan verfolgt werden müssen. Ein Beispiel. Für die handelnde Person im Tailor Shop, einer kleinen computersimulierten Schneiderwerkstatt, geht es auf der einen Seite um Kapitalmaximierung, weswegen man möglichst niedrige Löhne an seine Arbeiter zahlen sollte. Andererseits bedeuten schlecht bezahlte und daher unzufriedene Arbeiter erhebliche Qualitätseinbußen in der Produktion, was zu Verlusten auf der Einnahmeseite führt. In dieser Beispielsituation stehen sich also zwei konfligierende Ziele, in Klammern Kapitalmaximierung versus Zufriedenheit der Arbeiter gegenüber, für deren Vereinbarung ein guter Kompromiss gesucht wird. Polytelische Situationen gibt es in drei Grundformen. Erstens, mindestens zwei Ziele stehen in einer Unvereinbarkeitsrelation zueinander. Dies zwingt zu einer Präferenzentscheidung, zum Beispiel in Form von Prioritätensetzung. Beispiel, als ökologisch bewusster Bürger mit Ziel 1 keine unnötigen Flugkilometer und Ziel 2 politisch aktive Lebensführung, könnte man also mit dem Flugzeug zu einer weit entfernten, als wichtig bewerteten Umwelttagung fliegen, sollte aber keinen innereuropäischen Wochenendstädtetrip oder einen Flug in die Dominikanische Republik zum privaten Vergnügen machen. Zweitens. Mindestens zwei Ziele stehen in einer Unterstützungsrelation zueinander. Diese Situation ist unproblematisch, da sich die beiden Ziele gleichförmig auf die Unterstützung eines Oberziels oder mehrerer davon richten. Beispiel, man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dadurch schont man die Umwelt, in Klammern Ziel 1, im Vergleich zu einer Pkw-Fahrt und tut zugleich etwas für seine körperliche Ertüchtigung, in Klammern Ziel 2. Drittens, mindestens zwei Ziele stehen neutral nebeneinander, sodass zwar rein äußerlich eine vielzielige Situation vorliegt, durch deren gegebene Unabhängigkeit jedoch eine Scheinpolytelie besteht, im Unterschied zu Fall 1, der eine echte Polytelie darstellt. Beispiel, Ziel 1, in Klammern Geld sparen, und Ziel 2, in Klammern Urlaub machen, könnten in einer Handlung A, Urlaub auf Balkonien, problemlos zusammengefasst werden, aber auch genauso gut zu einer Handlung B, Last-Minute-Reise nach Mallorca führen. Erschwerend kommt hinzu, dass durch das Merkmal der Intransparenz eines komplexen Problems die Identifikation von Prioritäten erschwert wird. Manche Zielkonflikte bleiben unter Intransparenz lange verborgen, zumal die Komplexität der Situation viele Hypothesen bilden lässt, deren Test unter dynamischen Bedingungen häufig uneindeutig ausfällt. Das oben erwähnte Beispiel, wonach schlecht bezahlte Arbeiter geringere Produktivität bedeuten, ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das harte Datum der eingesparten Lohnkosten steht dem weichen, weniger gut sichtbaren Datum der geringeren Motivation gegenüber. Ein Beispiel. Polytelische Situationen in Strategiespielen. Eine Fundgrube für polytelische Zielsetzungen sind Echtzeit-Strategiespiele auf dem Computer, wie zum Beispiel das in einer Auflage von ca. 20 Millionen, in Klammern Stand März 2010, vertriebene Age of Empires. Das in der Antike angesiedelte Spiel beginnt meist damit, dass nomadisierende Bauern an günstiger Position auf einer vorgegebenen Landkarte ein Dorfzentrum gründen und von dort aus ihre weitere Entwicklung vorantreiben. Dazu gehören neben der Erschaffung weiterer Dorfbewohner und Milizen sowie dem Errichten von verschiedenartigen Gebäuden mit unterschiedlichsten Funktionen, in Klammern Wohn- und Lagerhäuser, Burgen, Mauern, Türme, Kirchen, Universitäten, Kasernen etc., vor allem das Sammeln von Ressourcen in Form von Nahrung, Holz, Stein und Gold, ohne die die entsprechenden Bauten oder Technologieentwicklungen nicht durchgeführt werden können. Abbildung 1.1 zeigt einen Screenshot des Spiels. Polytelie kommt hier an vielen Stellen zum Tragen. Das Teilziel eines Burgbaus setzt genügend Steine voraus, die zu sammeln sind. Um Steine zu sammeln, braucht es aber zunächst Dorfbewohner, die sich darum kümmern. Dafür müssen Nahrung und Wohnungen bereitgestellt werden, die wiederum nach Holz verlangen. Also muss man zunächst einmal Dorfbewohner zum Abholzen und Beerensammeln abstellen. Mit den gesammelten Steinen reicht es irgendwann zum Bau einer Burg, aber zusätzliche Türme können dann nicht mehr finanziert werden. Alternativ könnte man mehrere Türme bauen und auf die Burg verzichten. Wie man schnell erkennt, ist hier ein kompliziertes Geflecht von Abhängigkeiten zu berücksichtigen, die das Erreichen von Zielen erschweren und das Setzen von Prioritäten sowie eine Entscheidung über die bestmögliche Abfolge von Aktionen erwarten. Zielkonflikte gibt es auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Auf unterer Ebene gibt es etwa den Interferenzeffekt, der als Stroop-Test bekannt geworden ist und der darin besteht, dass bei einer Serie von farbig gedruckten Wörtern entweder die Farbe, in der das Wort gedruckt ist, zu nennen ist oder das gedruckte Wort unabhängig von seiner Druckfarbe vorzulesen ist. Da, wo es zur Interferenz zwischen dem hochautomatisierten Leseprozess und der nicht automatisierten Farbidentifikation des Farbworts kommt, steigen Lesezeiten und Fehlerraten deutlich an. Auf höherer Ebene tritt Interferenz dort auf, wo in einer polytelischen Situation das Erreichen von Teilziel 1 das Erreichen eines Teilziels 2 stört oder unmöglich macht. Was auf unterer Ebene im Stroop-Test als Konflikt zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen beschrieben werden kann, ist auf höherer Ebene natürlich ein Konflikt zwischen zwei kontrollierten Prozessen. Allerdings können, wie das Beispiel der weiter unten beschriebenen Einstellungseffekte zeigt, auch bei höheren Problemlöseprozessen sehr schnell Automatismen entstehen, sodass auch beim Problemlösen Konflikte zwischen unterschiedlich stark kontrollierten Prozessen auftreten können. Abschnitt 12.2.2 Das Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Exkurs: Der Rubicon ist überschritten. Rubicon ist der Name eines kleinen Flusses im Norden Italiens, der in der Antike die Grenze zwischen Gallien und Italien bildete. Caesar hat ihn im Jahr 49 vor Christi überschritten, als er entgegen der Vorschrift des Senats sein Heer nicht in Gallien aufgelöst hatte, sondern mit ihm nach Rom gezogen ist. Die Überschreitung des Grenzflusses und der Ausspruch Alea jacta est, in Klammern, der Würfel ist gefallen, stehen seither für eine Entscheidung, die unwiderruflich ist und einen Plan in die Tat umsetzt. In den 1980er Jahren haben Heinz Heckhausen und seine Mitarbeiter das Rubicon-Modell der Handlungsphasen entworfen, um zu beschreiben, wie man Ziele auswählt, deren Realisierung plant und diese Pläne in Aktionen umsetzt. Das aus vier diskreten Phasen bestehende Ablaufmodell zeigt Tabelle 12.1 im gedruckten Buch. Der Weg vom Wunsch zum Ziel über das Auswählen und Wollen ist mit je spezifischen Bewusstseinslagen verbunden. Phase 1. In dieser Phase kommt es zu einer Abwägung zwischen Wünschbarkeit und Realisierbarkeit. Der Wunsch etwa, ein ganzes Jahr Urlaub zu machen, ist für die meisten Menschen nicht realisierbar. Das Abwägen verschiedener Alternativen bedeutet aus Problemlösesicht den Einbezug der zur Verfügung stehenden Mittel und das Einschätzen der Machbarkeit verschiedener Pläne. Am Ende dieser Phase steht die Intentionsbildung. Sie ist Ergebnis der in Phase 1 vorherrschenden sogenannten Fazit-Tendenz, die mit der Länge des Abwägens zunimmt, da der Handelnde irgendwann den Eindruck gewinnt, alle Optionen ausgeleuchtet zu haben, in Klammern Fazit, und nun zu einem abschließenden Entschluss kommen zu müssen. Mit diesem Entschluss wird der Rubikon überschritten. Phase 2. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass nunmehr alle Aktivitäten auf die Realisierung des ausgewählten Ziels gerichtet werden. Das Commitment, in Klammern die Selbstverpflichtung, das Ziel zu erreichen, wird Volitionsstärke genannt und spiegelt die Fiat-Tendenz wider. Werden verschiedene Ziele parallel verfolgt, entscheidet die Höhe der Fiat-Tendenz darüber, welches von mehreren konkurrierenden Zielen vorrangig verfolgt wird. Diese Phase ist durch Planungsaktivitäten gekennzeichnet, die zur Vorbereitung einer Zielhandlung nötig oder förderlich sind. Die Theorie der intentionalen Handlungssteuerung von Gollwitzer, in Klammern Vergleiche 1999, beschreibt, wie in diesem Zustand Vorsätze vor allem dazu dienen, antizipierte Schwierigkeiten bei der Initiierung von Handlungen zu überwinden. Phase 3. In dieser Phase wird die angestrebte Handlung realisiert. Im Laufe dieser Realisierung kann Problemlösen notwendig werden, wenn Pläne aufgrund von Friktionen zu scheitern drohen. Das in der Literatur bewährte, beharrliche Verfolgen der Zielrealisierung bezieht sich auf die Überwindung von Widerständen und das Überbrücken von Lücken in den entworfenen Handlungsplänen. Dies haben wir vorhin als Problemlösen bezeichnet. Phase 4. Sie ist durch die Konzentration auf das Ergebnis der Handlung gekennzeichnet, bei der die Evaluation der Zielerreichung im Mittelpunkt steht. Bei erfolgreichem Zielzustand wird das Ziel deaktiviert, bei Misserfolg kommt es entweder zu einer Senkung des Anspruchsniveaus oder zu einem erneuten Versuch, das Ziel doch noch zu erreichen. Ein Beispiel. Zur Bedeutung von Handlungszielen. Eine kleine Anekdote soll die Bedeutung von Handlungszielen illustrieren. Bei der Einführung von Bankautomaten in den 80er Jahren wurden die ersten Scripts zum Bargeldabheben wie folgt konzipiert. Einschieben der Karte und Wahl der Option Bargeldabhebung. Eingabe der Geheimzahl und Wahl des Geldbetrags. Auszahlung der gewünschten Geldsumme. Rückgabe der Karte. Dies sieht verfahrenstechnisch nach einer runden Sache aus, hat aber unter der Perspektive von Handlungszielen einen entscheidenden Haken. Das Ziel einer Geldabhebung am Automaten ist in dem Moment erreicht, wo die handelnde Person den gewünschten Geldbetrag in Händen hält, in Klammern Schritt 3. Tatsächlich kam es bei der hier beschriebenen Abfolge häufig vor, dass Kunden ihr Geld nahmen und sich vom Automaten abwendeten, ohne ihre Karte mitzunehmen. In Klammern, dieses Ziel ist beim Skript Geldabheben deutlich weniger dominant als das Ziel des Geldabhebens. Eine kleine Änderung im Handlungsablauf, die den Tausch der Schritte 3 und 4 vorsieht, hat sich heute durchgesetzt und sorgt dafür, dass man erst die Karte zurücknehmen muss, ehe das eigentliche Hauptziel erfüllt wird. Die Zahl der im Automaten vergessenen Karten ist dadurch auf 0 gesunken. Abschnitt 12.2.3 Ziele und Mittel. Ziele stehen nicht einfach so im Raum, sondern werden in Relation zu verfügbaren Mitteln gesehen. Die zur Zielerreichung einsetzbaren Mittel erlauben eine erste Bewertung hinsichtlich der Frage, ob eine Zielerreichung überhaupt möglich ist. Zielsetzungen erzeugen definitionsgemäß Diskrepanzen von unterschiedlichem Ausmaß. Wer Ziele formuliert, die an seinen Möglichkeiten vorbeigehen, wird schnell Gefahr laufen, sich lächerlich zu machen und des Träumens bezichtigt zu werden. Ziele sind dann realistisch, wenn sie in Einklang mit verfügbaren Mitteln stehen. Die Kategorie der unrealistischen Ziele ist jedoch nicht so scharf von derjenigen der realistischen Ziele abzugrenzen. Sogenannte Visionen spielen heute im unternehmerischen Kontext eine wichtige Rolle, da sie den Anspruch eines Unternehmens dokumentieren und daher Zugkraft besitzen sollen. Die Goal Setting Theory, die wir später noch einmal aufgreifen, belegt mit empirischen Daten, dass hochgesteckte Ziele erreichbar sein können, aber es dafür keine Garantie gibt. Ein Beispiel. Zur Bedeutung von Handlungszielen. Beispiele aus der Wirtschaft. Die Vision des 1955 geborenen Konditors und Bäckermeister Heiner Kamps aus seiner 1981 in der Düsseldorfer Friedrichstraße eröffneten Bäckerei, eine bundesweit operierende Kette zu machen, mag vielen wie ein unrealistisches Ziel vorgekommen sein. Tatsächlich verfügte die Kamps AG im Jahre 2002 über rund 1000 Filialen und einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Eine kühne Vision war Wirklichkeit geworden. Dass es auch anders herumlaufen kann, zeigt der Fall von Valua America. Der Amerikaner J. David Koo gründete diese Firma im April 1999 mit dem Ziel, einen inneramerikanischen Warenhandel über das Internet und damit unter Umgehung des Einzelhandels aufzubauen. Im August 2000 machte die Firma Konkurs, nachdem sie 120 Millionen Dollar verbrannt hatte. Aus .com war .bomb geworden. Viele weitere Wirtschaftsunternehmen verdeutlichen die Schwierigkeit, den Realismus gesteckter Ziele adäquat einzuschätzen. Erfolgreiche Großunternehmen, die in Garagen und Hinterhöfen gestartet wurden, in Klammern zum Beispiel Apple Computer, sind dafür ebenso ein Beleg wie all die Luftblasen, die geplatzt sind und die in Form eines Unternehmensabsturzes, in Klammern zum Beispiel American Savings and Loans, Enron, Flotex, WorldCom, dokumentieren, dass bestimmte Ziele wohl doch nicht erreicht werden konnten. Das wichtigste Prinzip, um Ziele in Einklang mit den Mitteln zu halten, ist die kontinuierliche Zieladjustierung und die Unterscheidung von Nah- und Fernzielen. Zieladjustierung meint, dass man seine Ziele dynamisch an die jeweilige Situation und deren Entwicklung anpasst. Statische Ziele in einer dynamischen Umwelt wirken unangepasst. Die Unterscheidung von Nah- und Fernzielen erlaubt den Einbezug des Faktors Zeit. Die kurzfristigen Nahziele müssen zwangsläufig sehr genau auf die verfügbaren Mittel abgestimmt sein, während die mittel- und langfristigen Fernziele durchaus visionären Charakter haben und hinsichtlich der erforderlichen Mittel Unschärfe aufweisen dürfen.